So, und jetzt geht es gleich weiter mit einem Talk zum Thema Metadaten von Peter Kosic. Hurray, hurray. Großen Applaus auch hier. Ich erzähle ja immer meinen Autorenkollegen so, Metadaten töten. We kill people based on metadata. Ich glaube, da geht es jetzt hier dann auch gleich ganz spannend weiter. Der erste Teil ist ein Talk, der wird auch dann noch gestreamt. Wenn es dann Rückfragen gibt und wenn es dann darum geht, vielleicht Dinge am eigenen Gerät gleich hier vor Ort einzustellen und so weiter, wenn es in einen Workshop-Teil übergeht, je nach Bedarf und Nachfrage, werden wir uns dann von den Zuschauern im Stream verabschieden. Es geht im Stream auf jeden Fall weiter um 15 Uhr mit dem Closing Event, mit ganz vielen Zahlen, Daten, Fakten, lustigen Begebenheiten, Herausforderungen, wie auch immer, die uns hier auf der Privacy Week begegnet sind. Okay, jetzt aber weiter mit Peter Kosic, Metadaten. Danke.
Ja, willkommen zum vorletzten Vortrag diese Privacy Week. Ich erzähle heute ein bisschen was über Metadaten. Was sind Metadaten? Woher kommen die Metadaten? Wie kriegt man die? Wie werden sie erfasst? Wer speichert sie und was passiert damit? Fangen wir mal an mit... Einmal werde ich euch erzählen, wer sie speichert, was damit passiert und ob ich Metadaten vermeiden kann. Fangen wir mal an. Was sind Metadaten? Metadaten sind im Endeffekt keine Inhalte, sondern Metadaten sind Daten, die die Inhalte beschreiben. Als direktes Beispiel, ein MP3-File hat einerseits einen Inhalt, ein Musikstück, wie auch immer, hat aber auch Metadaten in Form von ID3-Tags. Das kann sein der Interpret von dem MP3-File, von dem Inhalt, der Titel, die Spieldauer, das Album, die Jahreszahl. Das kann man auch anhand von einem Video machen. Also da kann drin sein, in den Metadaten ebenso der Titel, mitwirkende Regie, Produktion, Preis vom Video, wie auch immer. Oder auch Preis, ob die Preise gewonnen haben. Das heißt, Metadaten beschreiben die Inhalte der jeweiligen Medien oder der jeweiligen Produkte. Metadaten speichern ist sehr praktisch, weil es hat viele Vorteile. Das Praktische an den Metadaten sind relativ kompakt von den Informationen her. Man kann es auch super verknüpfen. Und jetzt fragt man sich auch, wo fallen denn Metadaten überhaupt an? Und da muss ich sagen, die fallen überall an. Zum Beispiel E-Mail. Wir haben in der E-Mail einen Header und einen Body. Und der Header ist ganz klassisch Metadaten, die übermittelt werden. Das kann sein, das ist zum Beispiel, von wem die E-Mail gekommen ist, an wen die E-Mail geht, wo Kopien hingeschickt wurden, Blindkopien, Betreff, noch viele andere Daten wie welcher Server, welche IP-Adresse, Zeitstempel, wie immer. Das sind alles Metadaten, die im Header von der E-Mail übertragen werden. Zum Body muss noch gesagt werden, Body sind, kann man auch verschlüsseln, den Header kann man nicht verschlüsseln. Auch beim Websurfen, also wenn man jetzt einen Firefox nutzt, einen Safari oder was, den Webserver eurer Wahl, fallen auch Metadaten an. Bei HTTP, wenn ich eine Seite aufrufe und unverschlüsselt unter HTTP, dann sieht man im Endeffekt einerseits die IP-Adresse von dir selber, von welcher IP du surfst diese Seite an. Man sieht die URL, also welche URL surfe ich an. Man sieht natürlich den Timestamp, das Datum, wann ich das gemacht habe und auch die Adresse vom Server. Wenn ich aber jetzt über HTTPS eine Webseite ansurfe, also über eine verschlüsselte Verbindung, dann ist es etwas besser. Da wird wieder die IP-Adresse übertragen, es wird bei der URL nur noch der Hostname übertragen, das heißt, die Leute sehen nur noch auf welchen Host, also auf cryptoparty.at, aber sie sehen jetzt nicht, auf welche Unterseite ich gehe. Das heißt, Sie sehen nur, ich bin auf dieser Unterseite, auf dieser Seite verbunden, aber Sie sehen nicht, dass ich jetzt die History-Seite anschaue. Das kann auch schon mit Wikipedia darstellen. Wenn ich jetzt Wikipedia verschlüsselt aufrufe, dann sehen die Leute nur, dass ich Wikipedia aufgerufen habe, aber sie sehen nicht, welchen Artikel ich lese, wenn es über HTTPS geht. Würde ich das über HTTP machen, dann würden Leute sehen, okay, ich schaue mir jetzt einen Artikel zu Kryptographie an oder irgendwelchen anderen Themen. Das heißt, man kann dann Rückschlüsse ziehen, was die Person interessiert, wenn es über HTTP funktioniert. Ja, man kann im Endeffekt dann auch rausbekommen, welcher Server dahinter steht, also welcher Hostname mit der IP-Adresse. Weil wenn die HTTPS haben, dann haben sie natürlich ein Zertifikat. Und im Zertifikat kann auch drinstehen, welche Hostnamen, also zum Beispiel cryptoparty.at oder www.cryptoparty.at, welche Hostnamen mit dem Zertifikat verbunden sind. Und da kann man im Endeffekt dann noch mehr Sachen rausfinden, mit welche anderen Seiten auf diesem Host zum Beispiel laufen, wenn die mit dem Zertifikat verbunden sind. Genau, als nächstes, man sieht halt den Inhalt halt nicht, wenn man HTTPS verwendet. Das heißt, wie schon gesagt, man sieht nur, dass die Person auf dieser Seite war, aber nicht, was sie dort gemacht hat und welchen Inhalt sie besucht hat. Aber wie schon gesagt, es ist eindeutig erkennbar, dass man auf dieser Seite war. Auch Telefonie ist so ein schönes Beispiel für Metadaten, dass da welche entstehen. Ob es jetzt Festnetz ist oder Mobiltelefon, das spielt keine Rolle. Beispielsweise hier ein Beispiel, man sieht natürlich, von wem, von welcher Telefonnummer wurde telefoniert, von welcher Telefonnummer wurde angerufen. Man sieht die E-Mail und die IMSI sind so eindeutige IDs vom Telefon und von der SIM-Karte. Man sieht natürlich den Zeitstempel, wann das passiert ist, wann ich wen angerufen habe. Dann mal auch die Dauer von dem Telefonat sind Metadaten. Und auch Ortbeginn, also die Cell-IDs, die ID vom Masten zum Beispiel, auf welchen Telefonmasten ich verbunden war. Und auch die GPS-Koordinaten von dem Telefonmasten. SMS, MMS ist auch natürlich voller Metadaten. Auch wieder dasselbe mit, an wen habe ich die SMS gesendet, von wem kam, was ist meine Nummer, von welcher ich das gesendet habe, ebenso Zeitstempel und ebenso auch Ort von dem Masten, wo ich verbunden bin mit dem Telefon zum Beispiel. Jetzt sagen wir so, wer erfasst solche Metadaten? Für wen ist das interessant? Grundsätzlich Nachrichtendienste, weil die haben ja Interesse daran, dass sie so viele Metadaten wie möglich sammeln, um halt ihre Tätigkeit, für die sie das halt machen, nachkommen können. Geheimdienste also auch. Das heißt, die NSA in den USA ist da gut dabei. GCHQ ist in Großbritannien ein Geheimdienst, der da auch massenhaft Metadaten sammelt. Das CSI in Kanada ist auch natürlich ein Geheimdienst, der das macht. DSD in Australien machen auch Metadatensammlungen. GCHB Neuseeland, auch gut dabei. FBI in den USA ist auch ein Geheimdienst. CIA, auch der BND, unser Nachbar, sammelt auch Metadaten. Also im Endeffekt offenbar alle, die daran Interesse haben, sammeln Metadaten. Wie schaut es in Österreich aus? Es gab die Vorratsdatenspeicherung, die wurde dann gekippt. Das heißt, das war so der Klassiker, wie man Metadaten gesammelt hat. Wurde gekippt vom Gericht. Mittlerweile steht er wieder auf als Zombie, also im Rahmen des Vorratsdatenspeicherungs, im Rahmen des Überwachungspakets wurde wieder ausgegraben von Herrn noch Innenminister Sobotka. Im Endeffekt werden anlasslos Daten gespeichert und damit werden im Endeffekt alle suspekt, weil die von allen Daten gesammelt werden. Dann wie werden Metadaten gesammelt, in welcher Form? Einerseits durch Netzwerkverkehr im Internet, durch Internetanbieter, Es kann halt sein, dass also manchmal mit Hilfe von denen, aber auch manchmal ohne deren Hilfe. Also manchmal wissen die auch gar nicht, dass da irgendwie Daten von denen abgekupfert werden von Internetanbietern. Über WLAN auch kann es auch gemacht werden. Wir haben noch eine tolle Slide. Das ist eine interne Slide von, das müsste NSA gewesen sein, von den Snowden Leaks. SCS Signal Collection Sites. Das sind Sites, wo Signale und halt Metadaten gesammelt werden. Und die folgende Slide ist auch sehr interessant. Das ist auch eine Slide aus den Snowden Leaks. Da ist auch Wien dabei. Also einmal hat's, da oben ist Vienna und auch da Vienna Annex. Das heißt, Wien ist da auch als Drehscheibe für Datensammlung dabei. Da ist nochmal eingekreiselt. Auch am Mail-Server findet Datensammlung statt. Wie schon gesagt, der Mail-Server muss ja wissen, wo die E-Mail hingesendet wird, von wo kommt die, macht auch Logs im Endeffekt. Und wenn man diesen Mail-Server im Endeffekt dann kompromittiert und hackt zum Beispiel, kann man auf die Logs zugreifen. Festnetz, auch in Österreich, also da war auch beim Überwachungspaket so der große Lauschangriff, dass man halt Metadaten und Inhalte sammeln möchte. Metadaten wären da zum Beispiel Verrechnungsdaten, die halt automatisch anfallen. Und der Staat hat auch Zugriff auf die Daten, wenn er halt im Endeffekt durch einen Richter darauf verlangt, bekommt er die auch. GSM-Netze, ja, gehört auch dazu. Selbe Sache wie beim Festnetz. Kompromittierte Infrastruktur, also im Endeffekt gehackte Router, Netzwerkequipment mit Backdoors. Also es gibt Schätzungen, dass 50.000 Netzwerke von der NSA infiltriert sind. Das heißt, oft wissen auch die Leute nicht, dass da die Infrastruktur kompromittiert ist. Und wenn man halt wirklich viel Infrastruktur im Netzwerk hat, dann kann man nicht alles überschauen. Und dann kann so eine Kompromittierung jahrelang unbemerkt bleiben. Oder auch eingebaute Backdoors. Also es gab so ein Netzwerk-Equipment mit einem hardcoded Passwort, Master-Passwort, wo einfach dann sich mit diesen eingeloggt haben und dann hatten sie Vollzugriff auf das Netzwerk-Device, auf diesen Router. Kompromittierte Endgeräte, PCs, Mobiltelefone, Kameras. Ist auch teilweise relativ einfach, wenn man so beispielsweise diese IoT-Devices hat mit kaputter Firmware, wo halt ein hardcodiertes Passwort ist, das man teilweise nicht ändern kann oder Sicherheitslücken hat, enorme. Kann man dann super verwenden, um Metadaten und andere Daten zu sammeln. Auch kompromittierte Implementationen, also Backdoors in Implementationen sind Hintertürchen, vermeintliche Bugs in Software, auch geschwächte Kryptographie, Zufallszahlengeneratoren, die halt nicht ganz so Zufallszahlen erzeugen, die sie machen sollten, sondern dass irgendwie dann man sich halt weiß, was da so kommen kann, wenn man bestimmte Werte weiß. Das ist alles möglich. Oder auch halt Schwächen von Standards, dass die den Standard entwickelt haben und da halt Sachen nicht beachtet haben. Und das halt im Nachhinein dann erst aufkommt. Ist auch letztens wieder mal was passiert. Schlüssel, also private Schlüssel für Kommunikation, die es irgendwie beschafft oder irgendwie halt findet, kann man auch dafür verwenden, um halt irgendwie auf Server zu connecten und dort im Endeffekt sich die Metadaten oder Daten zu exfiltrieren. Also vor allem private Schlüssel sind da sehr interessant. Und deswegen sollten Privatschlüssel immer privat sein. Man kann auch Brute-Forcen, das heißt, man tut im Endeffekt die Schlüssel durchprobieren. Gute Kryptographie sollte das aushalten. Und das heißt im Endeffekt, dass diese Angriffe teuer sind. Weil man braucht halt Rechenaufwand, um da Sachen durchzuprobieren. Und wenn man eine lange Schlüssellänge hat, dann muss man halt sehr lange probieren, bis man was findet. Prism ist auch so ein tolles Ding. Für die Geheimdienste natürlich. Das war, oder es ist ein Überwachungsprogramm des US-Geheimdienstes mit Direktzugriff zu großen Internet-Service-Anbietern wie Skype, Hotmail, Google und anderen Diensten, wo laut den Dokumenten sie da direkten Zugriff hatten auf Daten von diesen Service-Anbietern. Tempora ist auch so ein geheime Geheimdienstoperation vom GCHQ, von dem britischen Geheimdienst. Die haben im Endeffekt die Daten direkt am Unterseekabel abgegriffen. Also Unterseekabel sind Datenleitungen im Meer, die zum Beispiel Kontinente verbinden und da das Internet halt auf der ganzen Welt zusammen zu verbinden. Und die haben direkt an dem Unterseekabel Daten abgegriffen. Ja, Internetverkehr, alles was klassisch übertragen wird, ist halt freiwillig. Und Inhalte, die kann man halt schützen, wenn man sie halt schützt. Aber Metadaten kann man halt schwierig verschlüsseln, ist halt schwer. Weil es gibt Logs, die fallen oft an und werden gemacht aus verschiedenen Gründen. Und deswegen, Metadaten kriegt man nicht weg im Endeffekt. Ja, OPSEC ist ein Begriff, der für Operational Security steht. Das heißt, man verhält sich so, damit man halt ein gewisses Ziel hat, im Sinne von, man nutzt OPSEC, um sich halt so zu verhalten, damit man die Metadaten verringert. Das heißt, es ist super schwer und man braucht wirklich viel Übung, um halt dann wirklich Operational Security zu können. Und selbst das, wenn man es macht, heißt es noch immer nicht, dass man damit dann 100% Metadaten oder Fehler macht. Das heißt, man kann immer Fehler machen. Ja, Vorratsdatenspeicherung ist auch so ein Fall. Gibt es nicht in Österreich, aber es gibt auch andere Länder, die Vorratsdatenspeicherung machen. Das heißt, nur weil es in Österreich nicht gespeichert wird, kann es sein, dass im anderen Land gespeichert wird, die Daten, die übermittelt werden. Big Data, also viele gesammelte Daten bei Webanwendungen und so weiter, hat enorm viele Metadaten, kann man dann wunderbar mit anderen Daten verknüpfen und dann nachher hoffen, dass man vielleicht irgendwas findet, dass man das für einen interessant ist. Als kleines Beispiel haben wir hier einen Graphen, der ist jetzt nicht ganz so toll, aber die Ellipsen, in Ellipsen sollen E-Mail-Adressen darstellen. Und man sieht im Endeffekt in diesen Graphen, welche E-Mail-Adressen von Interesse sind. Zum Beispiel schaut diese E-Mail-Adresse relativ interessant aus, weil die mit vielen anderen kommuniziert. Auch die hier und da unten, die scheinen auch irgendwie sehr viel miteinander zu kommunizieren. Und dann kann man im Endeffekt dann einerseits die Relationen rauslesen, andererseits dann interessante Ziele dann da rausfischen und sagen, diese E-Mail-Adresse ist sehr interessant, schauen wir uns die mal an. Kryptokalypse ist jetzt Kryptographie kaputt, werden wir jetzt alle sterben oder so? Das ist nicht der Fall, weil Verschlüsselung funktioniert. Die NSA, die kauft Exploits und das ist ein gutes Zeichen, weil Exploits sind halt mehr Sicherheitslücken und die jetzt nicht unbedingt, also die Exploits gehen dann her, dass sie im Endeffekt Kryptographie umgehen und nicht brechen, weil die Mathematik ist ungebrochen, also mathematisch sind die Kryptographieverfahren bewiesen und da wurden Beweise gemacht und das wird wirklich bewiesen, dass es sicher ist. Und im Endeffekt, Bruce Schneier, ein berühmter Kryptograf, hat gesagt, Kryptographie wird nicht gebrochen, sondern wird umgangen. Das wird auch aktiv auch gemacht, dass man im Endeffekt nicht die Kryptographie angreift, sondern zum Beispiel den Server oder die Software, die da Kryptographie implementiert und da irgendwie eine Hintertür einbaut, um da dann die Schlüssel abzugreifen, beispielsweise. Und das wird dann im Endeffekt durch die Exploits gemacht und ist auch einfach billiger, dass man irgendwie da einen Zero Day, also eine unbekannte Sicherheitslücke aufkauft und die verwendet, statt Geld in unwirtschaftlich zu handeln und im Endeffekt Geld ausgeben, um irgendwie zum Beispiel Sachen brute zu forcen und Schlüssel zu berechnen, falls sie, wenn die wenn sie funktioniert. Also funktioniert es schon, aber es hat Ewigkeiten teilweise, weil die wirklich lange Schlüssel sind, die man halt brute forcen müsste. Das heißt, gute Kryptographie macht solche Angriffe wie brute forcing unwirtschaftlich. Ja, kann man auch irgendwie das noch weiter vermeiden, wie man Metadaten generiert? Die Antwort ist schwer. Man kann es schwer vermeiden, weil Metadaten sind überall. Weil sie doch alles Mögliche gesammelt von den Leuten. Ein Tipp, den man den Leuten auf den Weg geben kann, ist einerseits kleine Anbieter verwenden. Lokal in Österreich oder im Ausland, wo es keine Vorratsdatenspeicherung gibt. Eigene Server betreiben, damit man keinen Single Point of Failure erzeugen kann bei einem anderen Anbieter, der von dem abhängig ist. Weil wenn ich meinen eigenen Server betreibe, dann habe ich meine eigene Hardware und habe alles selber konfiguriert und habe halt die Kontrolle über meine Daten, die ich da erzeuge und auch verschicke. Und ich kann auch selber entscheiden, dass ich die Logs dann im Endeffekt nicht mitlogge und so weiter. Das kann ich teilweise beim Serveranbieter nicht garantieren, dass er Logs anfertigt oder nicht. Ja, das heißt, im Endeffekt müssen wir uns selber verteidigen, was die Metadaten und unsere Inhalte angeht. Das können wir halt machen mittels Verschlüsselung, mit guter Krypto. Das ist wichtig, dass man gute kryptografische Verfahren verwendet. Das heißt, einerseits, wir wollen, wenn wir im Internet surfen, wollen wir SSL, TLS verwenden. Also eine sichere Verbindung zum Server. Wenn es richtig implementiert ist, funktioniert das gut. Das heißt, HTTPS für Web-Services im Internet. IMAP-S, also eine sichere IMAP-Verbindung zum E-Mail-Server wollen wir haben. Auch eine sichere SMTP-Verbindung. OpenSSH für Server verbinden über die Shell, über das SSH-Protokoll. Mit einer richtigen Konfiguration funktioniert das wunderbar und ist sicher. IPsec für VPNs ist auch sicher, wenn man die richtigen Settings verwendet. Also in dem Fall halt nur mit IKEV2 mit Zertifikat ist wirklich gut. Und es gibt auch AlgoVPN, was so ein Skript ist, dass dein Server automatisch mit IPsec aufsetzt und mit den richtigen sicheren Settings für dich vorbereitet. Und nicht mehr IKEV1, das ist kaputt. OpenVPN, wenn man das wirklich immer die aktuellste Version benutzt, und ist es wunderbar, auch das soll man verwenden. Inhaltszeug, also immer Inhalt verschlüsselt von E-Mail, zum Beispiel mit GNU-PGP. Das wisst ihr auch da, aktuell halten die Software, schützt nur die Inhalte bei E-Mails, die Metadaten werden nicht verschlüsselt, also es geht auch gar nicht. Auch was die Schlüssellängen angeht, RSA-Keys sollte man jetzt mindestens 4000 Bit verwenden. Besser ist ECC, also Elliptic Curve Kryptographie, also auf elliptischen Kurven von der Mathematik her. Das Ding ist da aber erst, dass es ab GNU-PG 2.1 verfügbar ist und nicht alle Leute halt das haben oder das nicht verwenden können. Das heißt, mit RSA 4000 Bit Schlüssellänge fährt man aktuell noch ganz gut. Aber wenn möglich, würde ich ECC empfehlen. Für Chat gibt es Jabber beispielsweise als Chat Protokoll, also Chatprogramm, wobei man als Erweiterung halt Omemo verwenden soll für die Kryptographie dahinter. Also Omemo ist ein Plugin oder ein Aufsatz für den Chat-Client, dass man dann eine sichere Verbindung hat zum sicheren Chatten vom Inhalt. Also eine Inhaltsverschlüsselung, ein Algorithmus dafür. Das aktuelle Problem bei Omemo ist, es gibt kaum Clients, die das können. Also es gibt Conversations auf Android, Chat Secure auf iOS kann das. Und bei Pidgin weiß ich auf jeden Fall, es gibt eines, das ist experimentell in Entwicklung aktuell. Ich kenne aktuellen Status noch nicht. Und es ist doch in Entwicklung für Pidgin als Plugin. OTR Gibt's auch, ist aber aktuell kaputt. Einerseits, weil es DSA 1024 verwendet als Algorithmus. Und es gibt eine Non-3-Use-Attacke, die den Private Key im Endeffekt dafür sorgt, dass man den Private Key rausrechnen kann oder rauskriegen kann durch diese Attacke. Ja, Tor, das sollte man auf jeden Fall verwenden, weil die NSA hat gesagt, Tor stinks. Das ist ein gutes Zeichen, dass die NSA Tor nicht mag, weil anscheinend scheint es zu funktionieren. Und auch Onion Services, weil Malfi wird dann über Tor verbindet man sich direkt zu den Onion Services, zu den Servern, wenn man mit denen kommuniziert. Open Source ist auch wichtig und toll, weil es ist keine Blackbox, das heißt, man kann in den Source Code reinschauen, man kann sehen, wie die Verschlüsselung implementiert wurde von den Services, von der Open Source Software. Und gute Kryptographie ist offengelegt, dass es jeder selber nachvollziehen kann, bis das Experten prüfen können. Wir wollen auch haben Forward Secrecy. Forward Secrecy heißt im Endeffekt, dass beim Handshake, also beim Austausch, werden von der Kommunikation vom Anfang, werden temporäre Schlüssel erzeugt und die werden danach unmittelbar verworfen. Das heißt im Endeffekt, sollte bei einer Unterhaltung der Private Key irgendwie abhanden kommen, dann ist nur diese Unterhaltung kompromittiert, aber alle anderen davor sind weiterhin verschlüsselt und sicher, weil nur der Schlüssel von dieser aktuellen Unterhaltung weggekommen ist und man macht sich für jede Unterhaltung einen eigenen Schlüssel, wieder generiert für jede Session. Die wollen wir unbedingt haben, diese kryptografische Eigenschaft. Langzeitschlüssel brauchen wir auch im Endeffekt, weil die im Endeffekt sind zum Beispiel Schlüssel für private Keys für einen Server zum Hinverbinden vom Server. Kann sein, dass es ein GPG-Schlüssel ist, weil es im Endeffekt auch die Identität ist von Services. Und das brauchen wir im Endeffekt und ist da müssen wir auch wirklich auch beachten, dass man das im Endeffekt sicher verwahrt oder sicher hält. Also wenn private Schlüssel mal abhanden kommt, dann heißt das, ich soll alle Schlüssel entfernen und von anderen Servern und mir einen neuen anlegen. Wir wollen auch natürlich kurzlebige Session Keys. Das ist im Endeffekt sind Schlüssel für eine Verbindung, die halt im Endeffekt dann wieder verworfen werden später und werden immer wieder zufällig erzeugt. Das heißt, hier sind ein paar Beispiele, die Forward Secrecy unterstützen. Das wäre IPsec für VPNs, Omemo für Chat-Protokolle, SSH für die SSH-Verbindung zum Server, OpenSSL, GNU-TLS als SSL-Implementationen. Auch eine lustige Anekdote ist, Enigma konnte das schon im Zweiten Weltkrieg und Service-Anbieter heute können es leider kaum. Das ist die Forward Secrecy. E-Mail wollen wir SMTP haben, mit einer sicheren Verbindung mit TLS. Und wir wollen auch Server-zu-Server-Kommunikation haben. Das ist halt aber die Sache von den Service-Anbietern, dass sie das implementieren. Das aber das Wichtigste, dass der Server direkt mit dem Server kommuniziert, wo die E-Mail hinkommt und nicht über viele weitere Server E-Mail verschickt wird. Ja, und beim Chat habe ich schon jetzt erwähnt, man soll halt Omemo verwenden als Kryptografie-Protokoll. Es gibt auch, falls halt möglich ist, es gibt auch Axolotl, das wird von Signal verwendet. Es gibt noch MakeOM, das wird von Matrix Riot verwendet. Das sind gute Protokolle, die gute Sicherheit bieten. Ja, wir wollen HTTPS benutzen. Weil, wie schon vorher gesagt, verringert das die Metadaten, die wir erzeugen, weil dann die Observer, also die Verbindung betrachten, nur sehen, dass ich nur auf dieser Domain bin, aber nicht sehen, was ich da mache. Es gibt dafür die tolle Webseite SSL Labs, die machen Tests von Webseiten. Da kann man sagen, okay, ich möchte gerne diese Webseite testen, dann gibt sie mir ein schönes Rating mit, wie gut ist die Webseite, die ich da getestet habe. Das ist aktuell eine schlechte Webseite mit F für Fail. Da ist irgendwie der Key Exchange relativ schlecht, also irgendwie SLV2 wird noch supported. Das heißt, eh schon mal durchgefallen, weil das schon super alt ist und kaputt, das ganze Protokoll von der Version. Sie haben einfach so Cappings mit, wenn der V2 aktiviert ist, dann ist gleich F und so weiter. Das ist ein Beispiel für eine schlechte Webseite von der Konfiguration her. Es gibt auch ein Beispiel für eine gute Webseite, die sagt dann A oder A+. Und ich habe schon zu Forest Secrecy erzählt, wenn das der Fall ist, dann wird es auch unten noch klar gesagt mit This Server provides robust Forest Secrecy. Und auch in den Testergebnissen. Ich kann das auch hier zeigen. Ich habe hier schon mal vorgearbeitet. Schau mal, ob man es irgendwie auf dem Screen bekommt. So, wir haben hier unsere PriceWix-Seite getestet. Die gibt ein A+, hat, ist gut konfiguriert. Man kann auch mehrfach ein bisschen runter scrollen und schauen. Das heißt, man hat dann wirklich einen sehr detaillierten Report, was da getestet wurde. Wir haben da ein SSL-Zertifikat mit 4000 Bit RSA. Es wird im Endeffekt hier alles Mögliche getestet mit der Aussteller vom Zertifikat, dann hier die Konfiguration. Da ist zum Beispiel TLS 1.1 bis 1.2 aktiviert, also drei TLS-Versionen sind aktiviert. Es werden die Ciphers getestet, alles drum und dran. Das heißt, man hat da wirklich einen interessanten, sehr ausführlichen Report, was alles getestet wird. Und auch, es wird auch auf Sicherheitslücken getestet, ob die darauf anfällig sind, die Webseiten. Wir können es auch gleich für eine andere Webseite testen. Hatte wer irgendwie, möchte wer eine Webseite getestet haben? Aus dem Publikum. Okay. So, Scan Another. Das heißt, das ist so die Webmaske. Kennst du die komplette Adresse Bank Austria? Das heißt, macht da jetzt einen Test Title. Das dauert so circa 2-3 Minuten. Und da kriegt man ein tolles Ergebnis, hoffentlich. Schauen wir, ob die Bank Austria ihre Hausaufgaben gemacht hat. Man kann ja Sachen parallelisieren mittlerweile, ja, ist eine gute Idee. Ja? Bitte?
Noch kreier und noch nicht online gestellt habe. Wie kann ich das dann testen? Die Sicherheit?
Nee, so, ich habe einen falschen Domain eingetippt.
Kann ich nicht, oder?
Es gibt andere Testtools, die man offline einsetzen kann, aber mit irgendwas, was natürlich übers Web funktioniert, kann ich es nicht testen, bevor es online ist. Weißt du was?
Weißt, das ist eine gute Frage. Also ich würde von außen, wenn ich einen Server erstmal konfiguriere, mal schauen, was ist das State-of-the-Art-Konfiguration, was soll ich da beachten und das nach dieser Richtlinie halt dann mal implementieren am Server, die Konfiguration so machen und dann will ich schon online gehen, da kurz testen. Aber es gibt sicher auch irgendwie Test-Tools, die man auch lokal irgendwie testen kann. Aber mir fällt jetzt gerade keine ein, die man da verwenden kann. Weißt du, ist es AT oder COM? AA ist es mit ja, den Mager, so. Schauen wir, was die Bank aussieht, die da jetzt schon gemacht hat. Wo ist denn die Bank Austria? Ah, da ist es. Ah. Wir haben da ein C bekommen, also okay, da ist noch ein bisschen Aufholbedarf. Das heißt, sie sagen dann auch im Endeffekt wirklich auch, wieso sie das so geratet haben. Da ist halt, sagen sie zum Beispiel, die Server uses 64-Bit Block Cipher, 3DS. mit modernen Protokollen, was halt da bei denen dann für ein C-Grade-Man-Effekt sorgt.
Man muss bei einer Bank oder auch bei sonstigen großen Unternehmen, die halt die alle Leute im Land ansprechen wollen, auch davon ausgehen, dass die das vielleicht sogar mit Absicht machen, weil die ja auch wissen, dass es viele potenzielle Kunden gibt, die ihre Browser nicht updaten und irgendwo noch ein Betriebssystem in Jahre Schnee. Und dann machen die das vielleicht mit Absicht, damit sie auch denen was zeigen können.
Danke für die Anmerkung, das ist ein guter, valider Punkt. Das stimmt leider, dass man natürlich dann als Unternehmen wahrscheinlich sagt, okay, vielleicht mache ich da etwas einen älteren Algorithmus, damit halt auch Leute mit Windows XP, mit Internet Explorer 6 noch sich hinconnecten können. Ja, ich sehe das ein bisschen kritisch, aber man kann es auch verstehen.
Das stimmt nicht ganz. Wenn du wieder auf die privacyweek.at gehst, da kannst du weiter runterscrollen und dann siehst du im Bericht, welcher Client wirklich connecten kann. Ich glaube, wir können aktuell irgendwo nicht mehr connecten mit einem XP, mit einer uralt Internet Explorer Version, die du so gar nicht mehr wahrscheinlich runterladen kannst. Du hast ganz andere Probleme, wenn du so ein Client also hast, als dass du die Website nicht mehr aufrufen kannst.
Das Tolle ist hier, man sieht auch die Tests mit allen möglichen Systemen, ob das funktioniert, der Handshake, also man verbinden kann. Also es ist priceweek.at als Webseite und schau mal runter. So, da wird von Android 2.3 bis Android 7 getestet. Das funktioniert mit TLS 1.0. Dann gehen wir zu Internet, irgendwas mit Windows XP. Haben die noch was da? Also Java 6 geht nicht mehr, aber wer will noch Java 6 verwenden? XP testen die noch nicht. Ah doch, hier. Also XP geht nicht mehr. Aber ehrlich gesagt möchte ich. Also XP ist, ich weiß nicht, aber es ist schon mindestens ein Jahr oder zwei. Also ist schon länger schon nicht mehr, ist schon end of life für normale Nutzer. Und natürlich hast du recht, dass die Banken natürlich auch ihre Windows XP-Nutzer ansprechen wollen.
Meine Erfahrung ist eher, die Bank hat wahrscheinlich selbst bei ihr in der Firma noch ganz viele Windows XP-Rechner stehen. Das ist die Realität in ganz vielen Firmen. Das sind die Infrastruktur intern und gerade das Java 6 trifft ganz viele Firmen. Die haben intern irgendwelche Softwarelösungen, die uralt sind, die noch auf Java 6 aufbauen. Und wegen Java 6 kannst du ganz vieles nicht aktivieren, was du gerne aktivieren würdest, beziehungsweise ganz viel nicht deaktivieren, was du eigentlich deaktivieren würdest, namentlich SSL V3.
Ich meine, der Nebeneffekt ist natürlich, was Sie gesagt haben, dass das teilweise von Webseiten gemacht wird, um Leute den Zugriff zu ermöglichen, bedeutet natürlich gleichzeitig, dass sie damit alle anderen, die eine aktuelle Version haben, gefährden. Ja? Weil nämlich diese Protokolle teilweise sogenannte Downgrade-Attacken haben, die mir dann eine uralte Krypto auswählen und wenn da jemand in der Mitte sitzt, dann kann der erreichen, dass mein aktueller Client mit dieser Webseite irgendein Protokoll aushandelt, was eben nicht sicher ist und gebrochen werden kann. Und das ist eben der Nebeneffekt, wenn man zu uralten Dingen kompatibel bleibt. Und da ist aus meiner Sicht halt schon erstens mal Privacy Week ist gut, dass man darauf überhaupt mal aufmerksam macht, dass es das Problem gibt. Und andererseits muss man sich auch überlegen, wie man solche Upgrade-Szenarien macht, dass man eben solche uralte Software wirklich mal irgendwann raustritt. Ja.
Ich wollte da nur kommentieren, dass das wahrscheinlich der Hintergrund ist, ohne es zu raten, ob ich es gut oder schlecht finde. Also ich finde es natürlich auch nicht gut.
Ich sag mal, das sind sowohl Hersteller von Software als auch Banken, das sind beide, als auch New User natürlich, die halt meine Windows XP mal deinstallieren sollen und sich entweder ein aktuelles System installieren sollen oder Linux nutzen sollen, eins von beiden.
Hätte, und das stimmt nicht ganz, wenn du da schaust, wir haben nur Probleme mit Internet Explorer 6 auf XP, wir können sehr wohl noch ordentliche Krypto mit irgendeinem Firefox 49 auf XP mit Service Pack 3, glaube ich, machen. Wenn du
Ja, stimmt. Also Windows Firefox 49, Windows XP, XP Service Pack 3 funktioniert, ja.
Also selbst da kann man sicherstellen, dass die Bank es noch die Leute anspricht. Sie müssen es halt ordentlich machen, was sie nicht machen.
Aber ich glaube, da kann man echt stundenlang drüber diskutieren, wie wir das jetzt lösen, das Problem. Aber man sieht, das sind Sachen, die man halt auf jeden Fall...
Eine Frage, gibt es eine Möglichkeit, den Clients, zum Beispiel Firefox, weil er gerade genannt wurde, beizubringen, eben nur starke Kryptoverfahren oder Kryptoprotokolle zu verwenden, und um eben zum Beispiel in Kauf zu nehmen und dabei in Kauf zu nehmen, dass ich eine Bank wie die Bank Austria dann vielleicht nicht ganz optimal sehen kann?
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass man in der Konfiguration das einstellen kann. Also die Kollegen da hinten meinen schon.
Ja, es gibt, da kann man tief in die Settings reingehen und das kann man einstellen, aber das ist nicht so leicht.
So, jetzt schauen wir mal noch die Ergebnisse von anderen Tests an. So, A-Trust. Die haben jetzt ein A mittlerweile. Ich habe gehört, die waren irgendwann schlechter, habe ich in Erinnerung gehabt. Ja, die haben das wohl besser gemacht. Man sieht, man kann alle möglichen Seiten testen, die man testen möchte. Sei es dein Internetanbieter, deine Bank, was auch immer. Einfach mal ausprobieren. Und wenn dann das Ergebnis schlecht ist, kann man auch mal so anklopfen und sagen, hey, was soll das, würde gerne mit euch, möchte gerne eine sichere Verbindung haben mit euch, könnt ihr mal bitte was machen. So, kommen wir nochmal zurück zur Präsentation. Ja, im Endeffekt, wir wollen keinen Klartext herschenken, weil es ist im Endeffekt Metadaten. Und das heißt, wir wollen das verhindern. Das heißt, verlangt SSL von euren Betreibern, von eurem Internetanbieter, von eurer Bank, von eurem Webshop. Das ist besonders, die haben oft keine Ahnung, dass das, also teilweise fehlt ihnen die Expertise, aber teilweise haben noch keine Ahnung, was das heißt, wenn ich jetzt auf dem Webshop einkaufen gehe und keine SSL-Verbindung zur Verfügung habe. Wenn ich da im Webshop einkaufe und meine Kundendaten anlege, beim User-Account registrieren, dann kann man im Endeffekt mitschneiden, meine Adresse, mein Passwort, alles drum und dran kann einfach mitgeschnitten werden. Kreditkarte natürlich, Bankdaten, was auch immer. Also es wird, wenn man es eingeben kann, wird alles mitschneidbar, wenn es über HTTP läuft. Das heißt, ich will, wenn ich irgendwo einkaufen will im Online, will ich SSL, TLS haben als Verbindung, auf jeden Fall. Und ich, wenn ich irgendwo einen Shop habe, wo das nicht möglich ist, dann kaufe ich normalerweise nicht ein, sondern schreibe eine böse E-Mail mit, hey Leute, bitte macht das, und auch gebt doch irgendwie Tipps mit, hey, da könnt ihr hinwenden oder vielleicht kann ich euch helfen, wie auch immer. Leider habe ich halt oft keine Antwort bekommen. Aber wenn das dann mehr Leute machen, dann kann das dann auch einen Impact haben und dass sie das wirklich dann ändern. Ja, Forward Secrecy verlangen, wie schon vorher gesagt, man kann das eben auf HTTPS-Seiten kann man das mit dem SL-Labs-Test testen. Auch in Chats kann man im Endeffekt dann die Protokolle verwenden, die das unterstützen, und auch im Endeffekt die Tools nutzen, die das können. Das war's vom Vortrag jetzt her. Gibt es da noch Fragen von euch im Publikum? Oder im Stream vielleicht, im Chat? Scheinen wohl alle glücklich und zufrieden zu sein.
Eine Frage habe ich dann doch noch. Erstmal danke für den Vortrag. Kryptographie ist gut, wenn ich kein Problem zwischen dem Eingebenden und dem Verschlüsselungspunkt habe. Ich denke zum Beispiel an Keylogger. Es gibt ja immer Berichte, dass auch in Mobiltelefonen zum Beispiel mehr Daten übertragen werden als unbedingt notwendig. Gibt es da für den Normalanwender einfache Möglichkeiten zu erkennen, dass da etwas passiert, was ich nicht möchte, und quasi meine Kryptografiebestrebungen zuwiderläuft?
Du sprichst das an, was halt im Endeffekt der Fall ist, wenn dein Endgerät kompromittiert ist. Dann nützt, in dem Sinne, wie gesagt, Keylogger oder so weiter, dann nützt dir all die Kryptographie, die du hast, gar nichts, weil das Endgerät kompromittiert ist. Du kannst natürlich irgendwie erkennen, wenn irgendwie seltsamer Netzwerk-Traffic von deinem Device ausgeht, dann kannst du denken, ob das vielleicht irgendwas ist wie ein Keylogger oder so weiter, oder vielleicht springt dein Virenscanner an, was auch immer. Das heißt, Kryptographie ist natürlich nur so gut, wie gut deine Sicherheit selber ist. Also wenn das Endgerät infiziert ist oder kompromittiert ist, dann nützt die ganze Kryptographie auch nichts. Das heißt, im Endeffekt, als Endanwender willst du natürlich auch geupdatete Systeme haben und auch im Notfall ihnen auch sagen, hey, mein System scheint kompromittiert zu sein. Einerseits Logins ändern, neues System aufsetzen und dafür sorgen, dass man halt versucht, das in Zukunft dann sicherer zu machen. Und natürlich, wie gesagt, dann ist halt oft halt dann Aufwand, alles zu ändern, aber es ist der Sicherheit halber das Nötige.
Ja, ich habe da vor allem auch an zum Beispiel Android-Apps gedacht, wo manche Apps ja wirklich einen ganzen Haufen von Permissions erfordern, die jetzt für mich als normaler Anwender nicht unmittelbar mit dem eigentlichen Zweck des Dings zu tun haben. Zum Beispiel der Kamera-App, die Tastatureingaben liest, ist was faul. Wenn ich jetzt aber eine Tastatur-App nehme, die Tastatureingaben liest, ist es klar, dass sie das braucht. Nur wie kann ich erkennen, dass da eben eventuell noch mehr passiert, als eben nur die Tastatureingabe in das wo auch immer hinzuschicken?
Vielleicht mag der Kollege antworten drauf.
Ja. Eine leichte Möglichkeit wäre es, Open Source Apps zu verwenden, weil da Entwickler reinschauen können, ob da sowas drin ist. Das hat der HTE ja schon gesagt, in der Blackbox, da kann ich nicht reinschauen, ob da etwas drinnen ist. Gerade bei Keylockern.
Und vor allem, wenn du so anschaust, diese Apps mit irgendeiner Taschenlampen-App, die meine Kontakte lesen möchte, dann frage ich schon, soll ich das wirklich installieren? Ich meine, du hast natürlich die Möglichkeit, dass du, wenn du ein Telefon routest, dass du da nochmal über als Super-User sagst, die App soll nur das und das können und das wird blockiert vom System. Aber es ist halt nicht mehr so trivial für normale User, weil die oft nicht die Expertise dafür haben. Das heißt, normalerweise, wenn du irgendwelche Apps hast, die irgendwie abstruse Berechnungen haben wollen, dann installiere ich das gar nicht erst. Aber das Problem ist halt, dass Leute nicht die Ahnung haben oft und das einfach ignorieren, weil ich brauche eine Taschenlampe. Also ich installiere das App mit der Kontakte lesen Funktionalität und habe meine Taschenlampe. Aber im Endeffekt ist da nicht klar, dass im Endeffekt die Sachen dann übermittelt werden ins Internet oder auf irgendeinen Server in China oder wo auch immer und die dann damit machen können, was sie wollen. Das heißt, für normalsterbliche oder normale User, die nicht so viel Expertise haben, ist es halt dann schwer, da unterscheiden. Aber dieses Common Sense mit, ich will eigentlich keine App haben, die mehr Rechte braucht, als sie wirklich braucht. Das muss man den Leuten irgendwie auch klar machen, das ist schwer, aber wenn man es denen sagt, hey, überleg dir mal, wieso braucht diese App Kontaktdatenzugriff, obwohl sie das nicht mal als Funktionalität hat. Was wäre, wenn deine Daten jetzt im Ausland landen und die mit deinem ganzen Adressbus was machen wollen? Das heißt, man muss den Usern auch dann das klar machen. Aber wie schon gesagt, Open Source Apps ist eine gute Sache, weil die auch Leute schauen nochmal drauf und jeder kann sich mal Open Source anschauen. Und da wird auch geschaut, dass wirklich dann das verhindert wird, dass halt, weil jeder hat ein Interesse daran, dass halt eine App verwendet wird, dass halt von den Leuten, die Expertise haben, dass es okay ist und nicht extra Daten rausschmuggelt und wie auch immer. Genau. Also als konkretes Beispiel dazu ist, es gibt da zum Beispiel Taschenlampen-App-Applikationen fürs Telefon, für Android, die halt irgendwie auch die Benutzerrechte haben wollen, dass sie die Kontakte lesen möchten oder auch SMS lesen, was auch immer, oder Mikrofon, was auch immer. Also im Endeffekt so Rechte haben wollen im Android-Telefon, die sie eigentlich gar nicht benötigen. Und das heißt im Endeffekt, dass sie im Endeffekt die Kontakte auslesen können und an irgendeinen Server schicken können mit einer ganzen Kontaktliste oder sie können eine ganzen SMS lesen und irgendwo hinschicken, wie auch immer. Und das sind Apps, die will man nicht installieren, weil wieso brauche ich eine Taschenlampen-App, die meine ganzen Kontakte auslesen kann, die irgendein Server, der irgendwo steht, hinsenden kann. Das heißt, mehr ist es für mich Spyware, also Spionage, werden meine Daten entwendet ohne mein Wissen.
Sehr beliebt sind natürlich Chat-Apps und diese tauschen Adressbücher aus, um gewissen Komfort bei den Usern zu haben, damit sie eben nicht ein eigenes Login benötigen und schon wissen, wer auch dieselbe App benutzt. Welche Methoden schlägst du hier vor? Was mir in der Aufzählung noch gefehlt hat, ist sozusagen auf Self-Hosted Open Source Chat Lösungen. Da gibt es ja einige. Wir haben sehr viel mit Rocket Chat gemacht. Ob das für dich eine sichere Variante ist?
Dazu empfehle ich dir konkret den Talk von gestern über Secure Messenger. Den kann man auf ReLive nachschauen. Da bin ich auf die Thematik eingegangen, was gibt es für Handy-Messenger, was ist empfehlenswert, was kann man sogar selber hosten. Am besten das nachschauen. Als kurzer Rückblick, empfehlenswert ist Signal, das aber nicht self-hosted. Self-hosted wäre Matrix aktuell, ist dann noch im Entwickeln und sind ein paar Kinderkrankheiten dabei. Aber da kann man selber einen Server hosten und da das verwenden. Und Freema ist auch empfehlenswert, hat ein gutes User-Interface, kostet ein bisschen was, hat aber im Endeffekt auch eine ganz gute Kryptographie, obwohl da auch ein bisschen Schwächen dabei sind, das wurde auch am Chaos Communication Congress analysiert. Und Y ist auch so ein Chat-Messenger, der noch im Werden ist und der auch spannend sein wird, wo auch die eventuell, die wollen auch irgendwie Server anbieten, damit man selber hosten kann. Aber am besten schaut er den Talk nach von gestern.
Gut, gibt es noch Fragen?
Ja, ansonsten danke fürs Zuhören erstmal. Ich verabschiede mich von den Leuten vom Stream. Und ich würde dann jetzt gleich im Anschluss noch konkrete Fragen klären, wenn noch Bedarf besteht, beziehungsweise auch Chat, also Sachen gleich konfigurieren, wenn da Interesse besteht. Und genau, irgendwie schauen, ob man irgendwie in Firefox diese konkreten Settings machen kann und wie das geht. Wie auch immer. Danke fürs Zuhören.